Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Was ist eine Gemeinde oder eine Kirche? Was ist das? Sind wir eine, ja, wenn man so umgangssprachlich lernt, Deutschkurs, ist die Kirche, ist ein Gebäude, ne? Der Bus fährt an der Kirche ab. Weitgehend ist Kirche oft ein Gebäude und zugleich eine Organisation. Wir nennen uns ja hier nicht Kirche, sondern Gemeinde. Was sind wir? Interessengemeinschaft, oder? So wie sich alle, die angeln, treffen im Angelverein, so treffen sich die, die Menschen angeln, im Menschenangelverein der Gemeinde, oder? Ein Verein, naja, rechtlich ist das so, ja. Als Gemeinschaftsverband sind wir ein eingetragener Verein mit Delegiertenversammlungen, mit Vorstand und Kasse und all so Sachen, Vorstandssitzungen. Aber ein Verein ist ja in Deutschland normalerweise, da treffen sich die, die irgendwo ein gemeinsames Interesse verbindet. Oder ist es eine Arbeitsgemeinschaft? Alle Mitarbeiter sagen, ja, es ist vor allem Arbeit, ne? Arbeitsgemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Was ist Gemeinde? Erstaunlicherweise in den biblischen Bildern, die wir im Neuen Testament finden, biblische Bilder von Gemeinde unter all den vielen verschiedenen, die es da gibt, mit Baustelle und Bauwerk und Familie und Volk und Organismus, finden wir erstaunlicherweise auch das Bild, biblische Bild der Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte Gottes. Johannes der Täufer, nun dessen ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet ist, Jesus sagt über diesen Mann, Johannes den Täufer, er ist der Höhepunkt des Alten Testaments. Der Höhepunkt des Alten Testaments. Und dieser Mann, Johannes der Täufer, er hat wohl dieses Bild auch mitgeprägt. Dieses Bild, was Gemeinde ist. Er sagt nämlich, der Mensch kann sich nichts nehmen, auch nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter. Ich bin nur vor ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei. Wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es mir. An meiner Freude fehlt nichts mehr. Sein Einfluss, also der von Jesus, muss wachsen, meiner muss abnehmen. Ein sehr aussagekräftiges Bild, das Johannes der Täufer hier prägt und sagt, die Braut ist die Gemeinde und die gehört zum Bräutigam. Und der Bräutigam ist Jesus. Und ich stehe sozusagen als Trauzeuge daneben und freue mich wie ein kleines Kind, dass die beiden zueinander gefunden haben. Und mir kommt überhaupt nicht in Sinn, mich dazwischen zu drängen, sondern die größte Freude des Trauzeugen ist, wenn Braut und Bräutigam so richtig glücklich miteinander sind. Und er gebraucht dieses Bild des Trauzeugen. Was drückt er damit aus? Er macht deutlich, die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist vom Wesen her eine Liebesbeziehung. Es ist keine Geschäftsbeziehung, kein Bündnis oder eine Interessengemeinschaft, so ich gebe dir das, du gibst mir jenes, kein Vertrag, den irgendwo welche Firmen oder Parteien miteinander schließen, sondern eine Liebesbeziehung. Auch nicht zuerst eine Arbeitsgemeinschaft. Da ist so viel zu tun und irgendwer muss die Arbeit ja machen und dann suchen wir welche, die sich dann breitschlagen lassen. Nein, es ist zuallererst eine Liebesbeziehung. Und das ist eine Frage ja an uns. Wenn wir jetzt so drüber nachdenken, was prägt eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Wovon ist sie geprägt? Sind es Vorschriften und Gesetze? Als Christ muss man so und so sich verhalten. Und jetzt bemühe ich mich, das zu tun und wenn ich mir das einigermaßen gelingt, dann habe ich ein gutes Gewissen und dann habe ich Hoffnung, dass ich irgendwann in den Himmel komme. Ist es das? Eine Beziehung geprägt von Vorschriften? Besteht mein Christsein darin, möglichst wenig falsch zu machen? Oder ist meine Beziehung zu Jesus ein Tauschgeschäft? Herr, ich gebe dir einen Teil meiner Zeit. Geh regelmäßig in Gottesdienst und die Bibelstunde, in den Hauskreis. Ich gebe dir einen Teil von meinem Geld und dafür kriege ich deinen Segen. Dass es gelingt, mein Leben gelingt, die Entscheidungen, die richtige Berufswahl und wenn ich in die Stadt es eilig habe, dass ich auch schnell einen Parkplatz finde, da sorgst du dann, Herr, dafür. Tauschgeschäft? Oder ist es vielleicht eine Gewohnheit? Ja, so bin ich halt aufgewachsen. Das habe ich von Anfang an so kennengelernt. Das Essen schmeckt mir gar nicht, wenn ich nicht vorher ein Tischgebet spreche. Und abends kann ich nicht einschlafen, wenn ich nicht müde bin, ich geh zur Ruhe sage. Oder was ist das? Gewohnheit? Oder was ist mein Verhältnis zu Jesus geprägt von Liebe? Es ist ja interessant, dass als Petrus, der Sprecher der Jünger, so richtig ordentlich versagt hat und Jesus verleugnet hat, als Jesus gefangen genommen wurde, und als Jesus ihn dann nach seiner Auferstehung darauf anspricht, dann fragt er ihn nicht: Petrus, was willst du alles für mich tun? Petrus, wie viel von deiner Zeit bist du bereit für mich zu opfern? Petrus, wie weit würdest du gehen im Einsatz für mich? Bist du auch bereit, dir ganz viel Mühe zu geben, ja, nichts mehr falsch zu machen? All das nein. Jesus fragt ihn: Liebst du mich? Das ist die Kernfrage. Was prägt unser Verhalten zu Jesus? Unter all den biblischen Bildern von Gemeinde sticht dieses heraus. Es ist das Verhältnis von Jesus zu seiner geliebten Braut. Eine weitere Beobachtung an diesem biblischen Bild von Gemeinde: Die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde erfordert Treue. Schon im Alten Testament wird dieses Bild, dieser Vergleich, oft gebraucht für das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Einige Bibelstellen machen das sehr deutlich. Da gibt es so Hesekiel Kapitel 16, ein Kapitel, wo Gott darüber klagt und sagt: Jetzt habe ich für meine Geliebte alles getan. Ich habe sie aus Ägypten geholt, ich habe ihr Land gegeben, ich habe sie hier ansiedeln lassen und habe gehofft, dass sie mir treu ist. Und was macht sie? Den nächstbesten läuft sie hinterher. Klage Gottes über sein Volk. Und am eindrücklichsten, es gibt ein ganzes Buch im Alten Testament, die ganze Lebensgeschichte des Propheten Hosea, die das beschreibt. Ja? Gott, der im Geschick des Propheten sich widerspiegelt. Der Prophet soll eine Frau heiraten, von der von vornherein alle wissen, die wird ihm nicht treu sein. Und wie dieses ganze Buch, das ganze Schicksal des Propheten eines veranschaulicht, dass Gott sagt: Und ich lasse dich trotzdem nicht fallen. Ich gebe dich nicht auf. Ich sage nicht: Jetzt ist genug. Also da zieht sich das schon durch, dieses Verhältnis, diese Klage, dass diese Beziehung durch Untreue gestört werden kann. Und jetzt kommt ein anderer Trauzeuge zu Wort. Also nicht mehr Johannes der Täufer spricht hier, sondern ein anderer Trauzeuge, der das Ziel hat, Jesus eine Braut zuzuführen. Und das ist Paulus. Und er schreibt dort im 2. Korintherbrief: Wache ich doch ebenso eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Eva wurde durch die Lügen der Schlange verführt. Ich fürchte, dass eure Gedanken genauso verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt. Ihr lasst es euch gefallen, wenn jemand kommt, um euch einen anderen Jesus verkündet als den ich euch gebracht habe. Ihr lasst euch gern einen anderen Geist geben als den ihr zuerst empfangen habt, und nehmt eine andere und gute Nachricht an als die ihr von mir gelernt habt. Auch hier die Klage des Trauzeugen, dass die Braut, die Verlobte, die er Jesus zuführen will, die er für sie irgendwo vorgesehen hat, dass die sich einem anderen zuwendet. Nun wissen wir aus dem ganzen Zusammenhang der Korintherbriefe, dass die Gefahr in Korinth weniger der Götzendienst war, dass die Leute jetzt irgendwo plötzlich anderen Göttern nachgelaufen sind und in andere Tempel gegangen sind, sondern da war es so die Herausforderung, dass sich die Gemeinde in Fanclubs aufgelöst hat. Und jeder so seinen anderen Lieblingsprediger hatte, dem er vertraut hat, und dass im Grunde das Gemeindeleben darin bestand: Wer gewinnt jetzt hier Einfluss? Wer gewinnt Macht, wer setzt sich durch und wer zieht die Gemeinde auf seine Seite? Oder man könnte fragen: Was drängt sich jetzt hier zwischen Jesus und uns? Und Paulus sagt ja hier: Ich habe große Sorge, dass das nicht klappt, dass diese Ehe nicht zustande kommt, weil die Braut sich vorher in den anderen verguckt hat. Und der andere, das muss nicht irgendein heidnischer Götze sein im griechischen Tempel, sondern das kann auch ein Mensch sein, dem man hinterherläuft und den man so toll findet, dass man bloß noch auf ihn hört und nicht mehr auf das, was Jesus uns sagt. Und das ist die Gefahr in Korinth, dass man Menschen mehr vertraut und anhört als Jesus. Und da merkt man aber die gleiche Sorge, wie im Alten Testament Gott um sein Volk hat. Er sagt, ich fürchte, es könnte schief gehen. Die Hochzeit naht und ich bin nicht sicher, ob die Braut noch will, weil die Braut irgendwo inzwischen sich in jemand anders verguckt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, mal zu fragen, was könnte sich zwischen Jesus und uns drängen? Was könnte die Beziehung stören? Wenn wir heute über das Thema Verlobung und Ehe reden und das als biblisches Bild, dann müssen wir uns ja klar machen, dass das ein bisschen anders damals lief als heute. Der Normalfall heute ist ja oft, da finden sich zwei, als erstes ziehen sie zusammen. Ja, ach ja, zu dir oder zu mir, wo ziehen wir ein? Dann, wenn sie irgendwo ein, zwei Jahre zusammengelebt haben, überlegen sie, ach, wir könnten ja auch uns verloben. Also macht man dann Familienfest und irgendwann plant man die Hochzeit. Ist heute weithin so üblich. Paulus geht ja hier, wie das die ganze Bibel, von ein bisschen anderen Ablauf aus. Und zwar sah der so aus, dass die Verlobung am Anfang stand. Wenn zwei sich gefunden haben oder die Eltern so ein Wort mitgeredet haben und dann fand die Verlobung statt. Und eine Besonderheit ist die, dass die Verlobung im biblischen Kontext nicht nur eine Absichtserklärung ist, wie jemand spaßig mal gesagt hat, sicherstellen und weitersuchen. Nein, die Verlobung ist rechtlich verbindlich. Also wenn einer der beiden in der Verlobungszeit fremdgegangen ist, galt das als Ehebruch. Sie waren rechtlich verheiratet, aber sie waren noch nicht zusammengezogen. Denn das war dann der feierliche Moment, die Hochzeit, wenn der Bräutigam seine Braut abgeholt hat zu Haus und sie sind im feierlichen Hochzeitszug durch die Stadt gezogen, haben dann ein großes Fest gefeiert, eine mehrtägige Hochzeit oft. Und dann kam das Zusammenziehen und dann heißt es in der Bibel, dann sind die beiden eine Einheit. Dieses Verständnis steht dahinter, wenn die Bibel, wenn das Neue Testament jetzt von der Gemeinde als der Verlobten von Jesus spricht. Also verbindlich ist es bereits. Es ist nicht nur eine Absichtserklärung von Jesus, dass er sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, euch mal zu heiraten, sondern es ist, er hat sich festgelegt. Dich möchte ich dabei haben. Aber das öffentlich erkennbare, sichtbare Zusammenziehen, das findet statt, wenn Jesus wiederkommt. So gesehen sind wir jetzt als Gemeinde in der Verlobungszeit. Er hat sich festgelegt, sein Verhältnis zu ihm ist von Liebe geprägt und sein Verhältnis zu uns ist von Liebe geprägt. Und was bedeutet das nun? Nun, wenn wir uns erinnern vielleicht, Verlobungszeit, wie war das? Muss man ein bisschen erklären. Es gab damals so Papierbögen, die hat man in so einen Umschlag gesteckt, eine Briefmarke draufgeklebt. Also so war das so im vorletzten Jahrhundert. Und dann hat man nach Möglichkeit Zeit miteinander verbracht. Wenn sie dann mit dem Zug ankamen und am Bahnhof abgeholt, dann haben wir jede Minute genutzt, miteinander zu verbringen. Und es war ganz wichtig zu hören, was sie zu erzählen hat. Und sie wollte wissen, was ich gemacht habe. Und wenn wir das mal übertragen, jede Minute nutzen, Zeit für Jesus zu haben. Man kann sich darüber ärgern, wenn er Zugverspätung hat hier in Homberg am Bahnhof. Oder man kann auch sagen, ich nutze die Zeit einfach, um mit Jesus zu reden. Und da hat man in Homberg viel Zeit, bis da der Zug kommt. Ja, Zeit zu nutzen zum Gespräch mit Jesus, zum Gebet. Hören, was er sagt. Und ja, es gibt auch dann in der Zeit, hat mal ein Eheberater gesagt, ich bin nur dafür, dass Leute heiraten, die sich schon jemals gestritten und wieder versöhnt haben. Wenn das so nicht passiert ist, dann sollen sie erst gar nicht anfangen. Wenn das erst hinterher kommt, dann ist auch schwierig. Also Vergebung annehmen gehört dazu und lernen, was dem anderen wichtig ist. Ist manchmal ganz schwierig bei einer Ehe, wenn man verheiratet ist, in der Ehe dann erst merkt, was der andere ganz andere Vorstellungen hat als man selbst. Also das ist das, was Jesus möchte, dass wir die Beziehung pflegen, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm sind, dass wir mit ihm im Gespräch sind, auf ihn hören, dass wir das ausräumen, was er uns zeigt, dass wir lernen, was ihm wichtig ist. Dieses Bild ist geprägt von Erwartung und von Vorfreude. Was hält die Beziehung lebendig? Zeit verbringen, beten, hören, Vergebung empfangen. Erwartung und Vorfreude, das ist das, was unsere Beziehung zu Jesus heute prägen darf. Ich sagte schon, nach dem biblischen Modell, wie Leute damals geheiratet haben, war also die Zeit der Verlobung einerseits verbindlich und fest und zum anderen aber, man hat noch nicht die Gemeinschaft, die häusliche Gemeinschaft miteinander eingenommen. Man ist noch nicht dort, wo man hin will. Die Bibel endet fast mit einer flehentlichen Bitte in Offenbarung 22. Da ist auch das Bild wieder aufgenommen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, soll ebenfalls sagen, komm. Das Neue Testament endet mit dieser Sehnsucht der Verlobten zueinander. Und endet damit, dass alles auf diesen Tag der Erwartung ausgelegt ist. Gemeinde als Verlobte, als Braut von Jesus stellt uns vor allem vor Augen, dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir sind noch nicht da, wofür wir berufen sind. Wir sind noch unterwegs. Wir sind unterwegs zu dem großen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Manche sehen ja in den gegenwärtigen Ereignissen eine Erfüllung dessen, was Jesus ankündigt, dass in den letzten Tagen Krieg und Kriegsgeschrei sein wird und dass der Friede von der Erde weggenommen wird. Und ich weiß es nicht, ob man jetzt das schon so zuspitzen soll, dass man sagt, wir sehen das vor Augen. Aber es fällt schon auf, dass die Zahl der Konflikte offensichtlich zunimmt. Und dass wir hier in Mitteleuropa jahrzehntelang Frieden hatten, ist wahrhaftig nicht selbstverständlich. Und wir merken halt, dass sehr viel sich von dem erfüllt, was Jesus ankündigt. Dass die Liebe zu den Menschen untereinander erkalten wird und jeder bloß noch auf sich selbst schauen wird. Und dass das, was heilsam ist, das Wort Gottes, von immer weniger Leuten ernst genommen wird. Und da müssen wir teilweise bei uns selber anfangen, dass wir es auch nicht mehr so ernst nehmen, sondern sagen, ach, das ist halt so. Dieses Bild erinnert uns daran, dass wir noch nicht am Ziel sind, sondern dass wir unterwegs sind. Und ich habe eigentlich noch kein Ehe- und kein verlobtes Paar gefunden, kein Brautpaar gefunden, das sagt, oh, Bagge, nächste Woche soll man heiraten, oh, das wird ja furchtbar. Also ich habe bisher eigentlich nur Leute getroffen, die sich darauf freuen, ne? Und sagen, ah, jeden Tag, ich sehne es herbei. Menschen, die Jesus erwarten, freuen sich auf sein Kommen. In der Kirchengeschichte kann man das belegen hindurch, dass die Zeiten, wo wir als Gemeinde am lebendigsten waren, das waren durchweg die Zeiten, wo wir eine wache Erwartung hatten, dass Jesus bald wiederkommt. Und immer wenn die Christen sagen, naja, mein Herr kommt noch lange nicht, dann ist das eingetreten, dass man irgendwo nachlässig wird und sagt, naja, muss ich da schon wieder hin in Gottesdienst? Nee, ich habe dort doch letzte Woche erst. Aber es ist ein Ausdruck der Liebe, Jesus zu erwarten, sich zu freuen, dass er wiederkommt. Weil dafür sind wir berufen. Und ich erinnere mich ja dran gern, dass Jesus die Einsetzung des Abendmahls, wo er sagt, wo uns daran erinnert, dass wir das immer wieder miteinander feiern sollen, beginnt Jesus mit dem Satz, ich habe so ein herzliches Verlangen danach gehabt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Und er wusste genau, dass das das Letzte ist, was er auf Erden hier mit seinen Jüngern feiert. Und dass danach Gethsemane kommt und dass danach Gefangengenommene kommt und Folterung und Kreuzigung. Und er sagt, das ist das, was mich angetrieben hat, dieses Mahl mit euch zu feiern, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und ich nehme den Satz durchaus auch für unsere Gegenwart, dass Jesus sagt, ich habe so ein Verlangen danach, dieses Mahl neu mit euch zu feiern im Reich meines Vaters. Freut euch drauf. Manchmal befürchte ich, dass uns diese Vorfreude abhanden gekommen ist. Dass wir immer noch sagen, naja, wieder ein Jahr rum. Nee, wir sind ein Jahr näher dem gekommen, dass Jesus wiederkommt. Das, wofür er uns berufen hat. Was wäre eine Liebesgeschichte, wenn man irgendwas sagt, na ja, wir sind seit 25 Jahren verlobt, ich glaube, wir können gar nicht mehr heiraten, oder? Es lohnt sich gar nicht mehr, die Ringe auf die andere Seite zu packen. Nein, diese Liebesbeziehung drängt danach auf völlige Vereinigung. Und das ist das biblische Bild von Gemeinde, das das ausdrückt. Jesus sagt, ich gehe euch voraus, euch eine Wohnung zu bereiten. Ich habe schon alles fertig, Schlüssel fertig, geheizt, Heizrechnung ist bezahlt und alles passt. Kein Energieproblem, alles ist geregelt. Ich warte bloß noch drauf, dass ihr einzieht. Das ist seine Ankündigung für uns. Und ich finde das ein herrliches Bild. Jesus sagt, ihr seid meine Verlobte. Und ich bin sehnsüchtig gespannt darauf, mit euch zusammenzuziehen. Ich habe alles bereit. Seid ihr bereit? Und hier der Geist und die Braut sagen, komm. Wann beten wir eigentlich, komm, Herr Jesus? Vor Jahren hat Manfred Siebald ein Lied geschrieben, ein bisschen freches, ja. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, aber jetzt noch nicht. Ja, ich muss erst noch mal ein neues Auto einfahren und den Garten neu anlegen und dann möchte ich das noch und ein neues Sofa hätte ich auch noch gern und dann kann Jesus wiederkommen. Wenn uns Jesus wichtig ist, dann rufen wir, komm, Herr Jesus. Ein interessantes Bild von Gemeinde, da sind Trauzeugen, die sagen, ich stehe daneben und freue mich drauf, dass die beiden endlich zueinander gefunden haben. Und das ist unsere Aufgabe, zu sagen, ja, wenn das gelingt, sagt ein Johannes, der Täufer, wenn die beiden zusammenfinden, dann stehe ich daneben und freue mich. Und Paulus sagt, dafür habe ich das gemacht, dafür bin ich als Missionar unterwegs. Eine Gemeinde Jesus zuzuführen, wie eine Braut dem Bräutigam zuzuführen, das ist es, wofür ich arbeite. Das ist es, wofür ich lebe, wofür ich kämpfe. Das ist es, wofür Jesus das Opfer gebracht hat, wofür Jesus gestorben ist. Und so beten wir, komm, Herr Jesus, ja, komm bald. Amen.